Herzlich willkommen zum Podcast Begegnungen im Zentrum.
Mich macht es, glaube ich, aus, dass ich auch mal die Rede zur Seite lege und zwei Wochen später fällt mir beim Autofahren was ein, so ein paar oder irgendein Zitat ein. Und wenn ich zu Hause bin, setze ich mich dran und versuche nochmal einen Absatz zu überarbeiten. Ich glaube, das ist was, was mich ausmacht, dass ich da einfach sehr viel Zeit und Liebe investiere in diese Rede und ich immer versuche, mich in die Paare hineinzuversetzen. Also ich mag sehr gerne, wenn es romantische, liebevolle Details in der Rede gibt, wenn auch mal die ein oder andere Freudenträne fließt. Aber ich mag es genauso, wenn die Paare mir über ihre Macken erzählen und ich da vielleicht was von in die Rede einbauen darf.
Mein Name ist Antonia Illich und das heutige Gespräch führe ich gemeinsam mit Alissa Arz.
Hallo.
In unserem Podcast Begegnungen im Zentrum sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Forschungszentrum Jülich, die wir spannend finden. Nicht über das, was sie beruflich machen, sondern über Themen, für die sie sich darüber hinaus engagieren, die sie bewegen und begeistern. Unsere heutige Gästin ist aktuell in Elternzeit und extra für unser Gespräch auf den Campus gekommen. Ich habe das große Glück, mit ihr gemeinsam im Team zusammenzuarbeiten. Herzlich willkommen, Margareta Wirz.
Dankeschön, hallo und danke für die Einladung.
Du hast einen Bachelor in sozialer Arbeit, machst gerade deinen Master in psychosoziale Beratung, bist sozialpädagogische Mitarbeiterin und Inklusionsbeauftragte im Büro für Chancengleichheit.
Korrekt.
Als wir mit der Idee des Podcasts gestartet sind, warst du von Anfang an oben auf der Liste meiner Wunschgästinnen. Mit dir kann man sich aufs Angenehmste über Gott und die Welt und alles dazwischen unterhalten. Was für mich aber an unseren Gesprächen immer besonders wertvoll ist, ist, dass du als Person ganz viele Bilder und Vorurteile, die ich in mir rumtrage, aufbrichst. Du bist coolste Feministin und lebst in einem Dorf, wo du auch Maikönigin warst. Und in dieses sowohl als auch gehört auch eine deiner beruflichen Nebentätigkeiten, über die wir heute sprechen wollen. Du bist Hochzeitsrednerin bzw. Traurednerin für freie Trauungen. Was genau macht eine Traurednerin und was muss man dafür können?
Ich muss einmal ganz kurz zurückspringen und einmal ganz schnell korrigieren, dass ich keine Maikönigin war, weil Bosla bietet gar keinen Maiverein, sondern nur einen Schützenverein. Aber Schützenprinzessin war ich tatsächlich oder zumindest der Anhang von meinem Mann. Und ja, das ist aber Gott sei Dank schon ein paar Jahre her.
Genau. Aber wunderbar, das war hiermit korrigiert.
Ja. Können wir die Frage nochmal ganz kurz wiederholen?
Auf jeden Fall. Ja. Also, was genau macht eine Traurednerin für freie Trauungen? Und was muss man dafür können?
Ja, das habe ich mich am Anfang selber gefragt, weil ich noch gar nicht in Kontakt gekommen bin mit freien Trauungen, bevor ich das ganze Thema eigentlich selber aufgegriffen habe. Also eine freie Traurednerin, die hört Geschichten von ganz vielfältigen Paaren, begleitet die Liebesgeschichten in einem ganz besonderen Tag und ja, was muss man können? Man muss gut zuhören, man muss offen sein für Neues, man muss ein Talent dafür haben, Paare zum Sprechen zu bewegen, die vielleicht auch gar nicht so wortgewandt sind und ja, einfach den Job mit Herzblut und Leidenschaft ausfüllen. Ich glaube, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt.
Darf ich da direkt kurz reinhaken, weil du sagst, du musst Menschen zum Sprechen bringen, die das vielleicht auch gar nicht so machen. Jetzt frage ich mich gerade, nein, aber du hältst ja dann die Traurede. Also wahrscheinlich in der Vorbereitung müssen sie dann sprechen mit dir. Und das ist nämlich auch eine der Fragen, die ich mir notiert habe, was du mit Menschen machst, die halt auch nicht gut über ihre Gefühle sprechen können.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass der schwierigste Teil eigentlich im Vorfeld an die Trauung selbst stattfindet. Man macht zunächst einen Kennenlerntermin, wo man erstmal schaut, ob die Chemie zwischen dem Paar und mir passt. Und im nächsten Schritt, wenn sich das Paar dann für mich entscheidet, da haben sie natürlich schon mal ein Gefühl dafür, möchten sie sich mir gegenüber öffnen, ja oder nein. Ich teaser immer schon mal an, dass es dann auch nochmal ein langes Traugespräch gibt. Und da reden wir wirklich über ungefähr 4 Stunden Zeit, die wir immer reservieren. wo wir die Zeremonie planen von Einzug bis zum Auszug, von wer steht wo, wo ist vielleicht die Sängerin, wo stehe ich, wo soll das Brautpaar sitzen, bis hin zur Geschichte des Paares. Und dann gestalte ich das eigentlich immer sehr offen, dass ich das Paar erstmal bitte loszuerzählen, wie sie sich kennengelernt haben, ganz vorne zu beginnen. Und damit es dem Pärchen dann leichter fällt, gebe ich ihnen immer noch mal vorab den Tipp, dass sie sich wie eine kleine Chronologie schreiben, dass sie noch mal im Vorfeld zu unserem Gespräch schauen, was haben sie gemeinsam erlebt, was für Meilensteine haben sie zusammen verbracht und ja, was möchten sie gerne in der Zeremonie wirklich von sich preisgeben. Und da können natürlich dann Fotoalben und Co. helfen. Den Tipp gebe ich auch immer, dass man noch einmal schaut, okay, was hat man eigentlich schon alles in den letzten vergangenen Jahren zusammen erlebt? Und ja, in dem Gespräch versuche ich dann da immer einzeln ins Detail zu gehen und nochmal nachzufragen. Und ja, es gibt immer Paare, meistens tatsächlich die Männer, denen es schwerfällt, über ihre Beziehung zu sprechen, über Gefühle zu sprechen. Aber das klappt im Verlauf des Gesprächs dann eigentlich immer ganz gut. Also ich frage dann ganz oft, wie sie sich gefühlt haben, was so ihr erster Gedanke war, als sie zum Beispiel ihre Partnerin, ihren Partner gesehen haben. Genau, das ist dann eigentlich eher wie so ein offenes Gespräch und eine offene Erzählung.
Magst du einmal mit uns teilen, wie du dazu gekommen bist, dass du das überhaupt machst und ob es da irgendwie einen Schlüsselmoment gab?
Ja, es gab einen Schlüsselmoment, der ist eigentlich, es ist ein bisschen ein Witz gewesen. als mein Mann und ich selber überlegt haben, wie heiraten wir, also wir wollten auf jeden Fall heiraten, Standesamt war auch klar. Ich hatte immer die Vorstellung, dass ich gerne kirchlich heiraten möchte, weil ich mir das immer schon mal so erträumt habe. Dieses klassische Bild, was man irgendwie immer von so einer Hochzeit im Kopf hatte, war eben dieser klassische Weg zum Altar. Gleichzeitig hatten wir aber überhaupt gar nichts mehr mit der Kirche am Hut und es fühlte sich irgendwie falsch an, dann kirchlich zu heiraten. Und dann hatten mein Mann und ich die Diskussion, wer welchen Namen abgibt oder ob es einen Doppelnamen geben soll und ähnliches. Und dann hat mein Mann mir den Vorschlag gemacht, ich verzichte auf meine kirchliche Trauung und dafür nimmt er meinen Nachnamen an. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, machen wir. Und ab dem Moment haben wir uns erstmal mit dem Gedanken der freien Trauung auseinandergesetzt. Ich habe rausgefunden, wer das eigentlich so macht. Also wer sind freie Trauredner, Traurednerinnen, die eine freie Zeremonie halten? Und habe dann festgestellt, es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, wo man das Gefühl hat, okay, das passt. Also es waren entweder, Entschuldigung, den Ausdruck, aber alte weiße Männer, die irgendwie einen theologischen Hintergrund hatten, womit ich mich jetzt nicht unbedingt so identifizieren konnte. Oder viele Frauen, die so sehr romantisiert alles formuliert haben, schon auf ihren Webseiten. Mache ich vielleicht in der Zwischenzeit auch, ich weiß es nicht. Aber zu dem Zeitpunkt kam mir das alles nicht so passend vor. Und wir haben dann eine passende Rednerin gefunden, die das fantastisch gemacht hat. Und gleichzeitig habe ich hinterher gedacht, das kann ich, glaube ich, auch. Also da war einfach dieser Moment, dass ich gut zuhören kann, gut mit Menschen in Kontakt treten kann und ja, ich einfach für dieses ganze Thema Hochzeit und freie Zeremonie ab dem Moment so eine Leidenschaft entwickelt habe.
Und zwischen, ich glaube, das kann ich auch oder das könnte ich vielleicht sogar besser als das, was wir jetzt da erlebt haben und ich mache da eine nebenberufliche Tätigkeit auf, in die auch richtig viel Zeit fließt. Was ist da in der Zwischenzeit passiert?
Tatsächlich die Motivation durch David, mein Mann, der gesagt hat, versuch's doch einfach, teste dich da mal aus und schau mal, was man alles so dafür braucht. Das habe ich dann gemacht und habe festgestellt, die Hürden sind relativ gering, also die Hürden waren nicht besonders groß. Und dann habe ich mich einfach entschieden, eine Weiterbildung oder eine Ausbildung, Fortbildung zu machen bei einer sehr renommierten Hochzeitsrednerin, die das angeboten hat und habe einfach gedacht, ich lasse mich mal drauf ein und schaue mal, was da so hintersteckt. Also zum einen, wie man freie Zeremonien aufbaut, aber natürlich auch das ganze Organisatorische, was steckt dahinter, sich nebenberuflich selbstständig zu machen, an was muss man da sonst noch denken. Und nachdem ich diese Ausbildung gemacht habe, war ich dann aber eigentlich eher bestärkt und habe gedacht, ich probiere es einfach aus. Also man hat nicht so viel zu verlieren, es ist halt nur ein Hobby, nur eine Leidenschaft von mir. Und jetzt nicht mein Hauptjob, sodass ich dann entschieden habe, ich mache das jetzt einfach.
Wenn du sagst, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also weiß ich, wenn ich jetzt einen Vortrag irgendwo halte, den kann ich zu Hause im sicheren Rahmen alleine oder vor einem ausgewählten Publikum üben. So eine Traurede. Also es simuliert ja keine eine Hochzeit. Also wie war dann, also konntest du es doch, also gibt es auch in dieser Ausbildung, simuliert man das dann mal oder ist wirklich, okay, man kriegt ein paar Techniken, man lernt, wie man so eine Rede vorbereitet. Naja, und die erste Rede ist dann die erste Rede auf einer Hochzeit.
Ja, korrekt. Letzteres. Wow. Also es ist tatsächlich so, dass ich im Rahmen dieser Ausbildung eine Beispielrede bekommen habe, um einmal ein praktisches Beispiel zu haben, wie so eine Rede aussehen kann. Und das war im Prinzip so meine Grundlage, die ich hatte. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich nachdem ich meine Webseite und Co. erstellt habe, meinen Namen, den man vielleicht jetzt im Nachhinein auch sehr romantisierend betrachten kann, festgelegt habe, hatte ich das große Glück, dass ich direkt ein Pärchen gemeldet habe, die ich aus privatem Kontext schon kannte. Die wussten zu dem Zeitpunkt nicht, dass es meine erste Rede ist. Das habe ich auch für mich behalten, tatsächlich, das muss ich jetzt gestehen. Aber dementsprechend war es für mich deutlich leichter, weil ich das Paar kannte. Ich wusste, die vertrauen mir, die kennen mich, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und ja, dann habe ich das einfach gemacht und bin dann peu à peu daran gewachsen.
Und wie war das für dich? Also Aufregungslevel?
1000, also das auf jeden Fall. Ich war super nervös, aber auch schon in der ganzen Vorbereitung. Und natürlich passieren dann im ersten Moment auch Fehler. Also ich habe zum Beispiel im ersten langen Gespräch vergessen, nach dem Antrag zu fragen, wie das so vonstatten gegangen ist. Und meistens ist so ein Heiratsantrag in der Traurede ein relativ fixer Punkt oder ein sehr großer Punkt, den viele Paare auch ja besprechen oder thematisieren wollen. Ist mir dann im Nachhinein eingefallen, habe ich nachgefragt und die Infos sind mir nachgeliefert worden. Und ich war super aufgeregt, aber es war tatsächlich direkt ein voller Erfolg. Und nachdem man es dann einmal gemacht hat, hat man auch Blut geleckt. Also dann hat es einfach nur noch Spaß gemacht.
Jetzt ist ja so eine Hochzeitszeremonie für die meisten Menschen ja ein ganz, ganz zentraler Punkt im Leben. Und da geht ja wahnsinnig viel Zeit und Energie und Planung im Vorfeld mit ein. Und natürlich ist dann deine Rolle da auch wieder eine zentrale, die ganz zentral zum Gelingen dieser Veranstaltung beiträgt. Sodass ich mir vorstelle, dass da besonders viel Druck auch drauf ist. Also diese Rede muss ja sitzen, weil das ansonsten diese ganze Zeremonie ins Wanken bringt.
Ja.
Wie gehst du mit diesem Druck um?
Ich sehe das tatsächlich gar nicht als Druck, sondern für mich ist das eher eine sehr, sehr große Ehre, die Paare zu begleiten. Also es geht ja tatsächlich in meiner Rolle nicht nur um die Rede an sich, sondern darum, dass sich das Brautpaar sehr gut aufgehoben fühlt. Also dass das Paar, nachdem sie mit mir gesprochen haben, das Gefühl haben, sie wissen von Anfang bis Ende, was innerhalb der 1,5 Stunden, für die ich verantwortlich bin an diesem Tag, passiert. Und dementsprechend ist es gar nicht unbedingt so ein Druck, sondern eher eine Ehre und eine Freude, dass mich die Paare daran teilhaben lassen und dass sie mir diesen großen Tag anvertrauen. Und ja, tatsächlich empfinde ich das gar nicht als Druck, sondern eher als Vorfreude, sagen wir es so.
Du hast jetzt gerade gesagt, die 1,5 Stunden, also ich bin Anfang 30, wir waren jetzt in den letzten 2, 3 Jahren auf sehr vielen Hochzeiten, auch mit freien Trauungen. Das variierte immer so ein bisschen, also manchmal war es auch schon nach einer halben Stunde fertig, gab aber auch schon mal eine Stunde, ich glaube 1,5 jetzt so für wirklich, okay, man setzt sich als Gästinnen und Gäste hin und das Brautpaar kommt rein, bis hin zu jetzt darf man gratulieren gehen. Waren, glaube ich, selten 1,5 Stunden. Ist das so dein Programm, was du dir überlegt hast, oder variiert das auch von Paar zu Paar?
Also 1,5 Stunden ist um Gottes Willen nicht die Rede. Das wird super lange und dann hört kein Mensch mehr zu. Nein, also ich spreche von 1,5 Stunden, wenn es wirklich darum geht, wann setzen sich die Gäste hin, heiße ich sie willkommen, sage ich ein Grußwort, wie soll sich der Fotograf oder der Videograf positionieren? Also da geht es wirklich um so organisatorische Details vorab. Genauso die Absprache mit der Location. Sitzt die Bank für das Brautpaar genau da, wo das Brautpaar das gerne hätte? Ist der Traubogen da, wo er sein soll? Also das fasse ich schon immer mit zu meiner Aufgabe, weil ich das alles mit dem Paar vorab bespreche. Und die Rede an sich, die variiert meistens so zwischen 40 bis 50 Minuten bei mir. Mal mehr, mal weniger. Das kommt immer natürlich auf die Geschichte an, auf die Wünsche des Brautpaares. Möchten sie Rituale oder Ehegelübde, Herzensmenschen einbinden und so weiter und so fort. Aber länger als eine Stunde ist die Rede bei mir nie, weil dann hört es auch auf. Aber dann geht meine Rolle weiter in ja, die Dienstleister und Leisterinnen verabschieden, gucken, wie funktioniert der Sektempfang. Sind die Gäste beim Sektempfang und wissen die, wo sie hin müssen? All das ist so meine Aufgabe und das passiert so in den 1,5 Stunden.
Okay. Danke dir.
Aber das heißt, du bist wirklich quasi Zeremonienmeisterin für diesen kompletten Teil der Hochzeit.
Ja, genau. Okay. Ja. Zumindest fühle ich mich dafür verantwortlich, zu schauen, dass alles rundherum um die Rede an sich halt auch läuft.
Mhm. Genau. Was würdest du sagen, macht dich als Hochzeitsrednerin aus und was für Paare buchen dich?
Schwierige Frage. Ich glaube, mich macht es als Hochzeitsrednerin aus, dass ich wirklich den Job in Anführungszeichen als Hobby, als Leidenschaft mache und nicht als Job. Also ich mag es gar nicht, mit Textbausteinen oder festen Rahmen zu arbeiten, sondern ich versuche wirklich für jedes Paar mir ganz, ganz viel Zeit für die Rede zu lassen und für die Begleitung. Ich nehme immer nur eine Hochzeit pro Monat an, maximal, damit das halt auch so bleibt und ich nicht in diesen Druck komme, eine gewisse Rede in einer gewissen Zeit abliefern zu müssen, sondern mich macht es, glaube ich, aus, dass ich auch mal die Rede zur Seite lege und zwei Wochen später fällt mir beim Autofahren was ein, zum Paar oder irgendein Zitat ein und wenn ich zu Hause bin, setze ich mich dran und versuche nochmal einen Absatz zu überarbeiten. Ich glaube, das ist was, was mich ausmacht, dass ich da einfach sehr viel Zeit und Liebe investiere in diese Rede und ich immer versuche, mich in die Paare hineinzuversetzen. Und ich glaube, es buchen mich Paare, die Wert legen auf eine authentische Rede, die nicht geprägt ist von Dauerdurchweinen oder permanent irgendwelche Witze bringen, sondern die sich eine gute Mischung wünschen. Also ich mag sehr gerne, wenn es romantische, liebevolle Details in der Rede gibt, wenn auch mal die ein oder andere Freudenträne fließt. Aber ich mag es genauso, wenn die Paare mir über ihre Macken erzählen und ich da vielleicht was von in die Rede einbauen darf. Ich finde auch, dass schwierige Zeiten in der Beziehung dazugehören und teaser die auch gerne in der Rede an. Also dass man einfach merkt, dass Paare auch aus schweren Zeiten gestärkt hinausgehen können. Und das ist mir total wichtig. Und ich glaube, das wissen die Paare auch und das merken die auch, wenn die mich kennenlernen.
Also ich höre raus, dass du so deinen eigenen Stil hast. Variiert das denn auch nochmal von Paar zu Paar, dass man sagt, okay, bei diesem Paar vielleicht doch noch ein bisschen humorvoller, bei den anderen etwas emotionaler oder poetischer? Wie findest du da für die einzelnen Paare noch den richtigen Ton?
Auf jeden Fall variiert es. Ich frage das die Paare tatsächlich auch ganz direkt, was sie sich vorstellen, was sie sich wünschen. Und es gibt immer Paare, die sagen, oh, sie wollen, dass die ganzen Gäste eine Stunde lang durchweinen. die Hoffnung nehme ich den meisten, weil das werde ich nicht schaffen. Ich finde, das ist auch nicht authentisch, wenn man da alles so sehr emotional gestaltet, sondern ja, wie gerade schon gesagt, die Beziehung besteht ja immer aus Höhen, aus Tiefen, aus Witz und aus Liebe. Und dementsprechend kann das auf jeden Fall auch von Paar zu Paar variieren. Und ich spreche mit den Paaren, was sie sich wünschen.
Mhm. Du hattest doch sicherlich auch schon herausfordernde Situationen oder Dinge, die einfach schief gegangen sind, oder?
Ja, natürlich. Die gehören dazu. Ist noch gar nicht allzu lange her. Da gab es auch zum Beispiel eine Hochzeit, wo es mitten in der Zeremonie ganz schlimm angefangen hat zu regnen, wo wir inmitten der Trauung umziehen mussten, also vom Steg auf dem See unters Zelt, alles sehr eng. Und bei derselben Hochzeit ist dann auch noch die Technik der Location ausgefallen und wir mussten aufs Mikrofon verzichten. Aber das sind dann manchmal so Dinge, wo man im Nachhinein denkt, das ist sogar ganz gut, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. So konnten wenigstens alle Gäste mich noch weiterhin verstehen in dem Moment, wo wir weiter zusammengerückt sind. Ja, es gibt immer Momente, die schiefgehen, aber ich glaube, es ist einfach total wichtig, das dann anzunehmen, so wie es ist. Vielleicht mal kräftig zu lachen, mit einem Applaus fürs Brautpaar wieder neu zu starten und die Trauung zu Ende zu bringen, so dass es hinterher eigentlich nicht aufgefallen ist, dass irgendwas schiefgegangen ist. Und am herausforderndsten finde ich persönlich tatsächlich die Trauungen von Freunden und Bekannten. Also das ist für mich immer die größte Herausforderung, ja, für bekannte Pärchen die Rede zu halten.
Warum?
Da ist mein Nervositätslevel, glaube ich, auf 2000 statt 1000 vorab. Mhm. Und da einfach den Punkt zu finden, dass die Paare zufrieden sind, dass man aber natürlich nicht die eigene Geschichte mit dem Paar einfließen lässt, das finde ich immer sehr, sehr schwer und macht mich immer noch mal deutlich nervöser vorher.
Du hast ja eingangs auch gesagt, dass du die Paare kennenlernst und dann entscheidet man sich auch füreinander.
Mhm, genau.
Zwei Fragen dazu. Hast du schon mal Paare abgelehnt, weil du gesagt hast, nee, sorry, also das passt leider irgendwie für mich nicht? Mhm. Und auf der anderen Seite, hat dich schon mal jemand, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber hat dich schon mal jemand abgelehnt? Und wenn ja, wie gehst du dann auch mit dieser Ablehnung um?
Ja, vielleicht die letzte Frage zuerst. Ich finde, Ablehnung gehört da total dazu. Es ist mir bis jetzt Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber also ist die Frage, wie man dann in der Realität damit umgeht. Aber theoretisch, finde ich, gehört das dazu. Und ich sage auch immer den Paaren beim ersten Kennenlernen, dass sie bitte vergleichen sollen. Also ich reserviere immer den Trautermin für eine Woche, damit die Paare die Möglichkeit haben, andere Redner, Rednerinnen kennenzulernen, zu schauen, ob es jemanden gibt, der besser passt. Und es ist eine ganz individuelle Entscheidung. Also kommt man mit der Art des Redeschreibens gut zurecht? Hat man das Gefühl, die Chemie zwischen Rednerin und einem selber passt? Ich finde, der Preis ist immer nochmal ein ausschlaggebender Faktor. Da muss man einfach so realistisch sein, dass ich da immer sage, dass die Paare vergleichen sollen. Und für mich wäre es vollkommen legitim, wenn sich ein Brautpaar gegen mich entscheidet und sagt, nee, sie haben jemanden gefunden, der oder die besser passt. Genau. Und ja, ich habe auch schon Paare abgelehnt. Das ist mir einmal passiert, wo ich das Gefühl hatte, das harmoniert gar nicht. Und ich glaube nicht, dass ich die Erwartungen des Paares erfüllen kann. Und so ehrlich bin ich dann auch immer und sage, nee, dass das nicht hinhaut.
Also im Sinne von, das harmoniert zwischen dir und dem Paar nicht, genau. Und nicht das Paar wirkt irgendwie so, naja, vielleicht sollten die das nicht,
sondern dann eher. Nee, genau. Okay. Eher so, dass die Chemie nicht stimmt, ja. Dass ich einfach das Gefühl habe, ich müsste mich sehr anstrengen in dem Traugespräch. Und für mich spielt immer eine Rolle, freue ich mich darauf, die Geschichte des Paares zu hören, oder ist es eher dann wieder ein Job? Und sobald ich das Gefühl habe, es fühlt sich an wie ein Job, dann würde ich immer sagen, dass ich die Paare ablehne.
Mhm. Spannend.
Hat diese Arbeit deine Perspektive auf Beziehungen und Menschen in Beziehungen verändert?
Total. Mhm. Ja. Ich finde, dass es ganz unterschiedliche Paare natürlich gibt. Also das war mir immer vorher bewusst. Ich finde es am beeindruckendsten, dass es ganz unterschiedliche Beweggründe gibt, zu heiraten. Also das hat meine Perspektive nochmal verändert. Also es gibt Paare, die sind seit 20 Jahren zusammen, haben jeden Tag miteinander verbracht und 10 Urlaube miteinander und denken jetzt, okay, es ist jetzt einfach mal an der Zeit, das Ganze so ein bisschen verbindlicher zu machen. Es gibt Paare, die eher aus funktionellen Gründen heiraten, weil vielleicht, das Sorgerecht von Kindern dranhängt oder ähnliches. Mhm. Und das hat schon meine Perspektive auf Hochzeit generell verändert. Also nicht unbedingt auf Paare, aber die Beweggründe, warum man heiratet. Mhm.
Und wenn du, also du hast ja gerade erzählt, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, in die Richtung was zu machen, anlass deiner eigenen Ehe oder beziehungsweise Eheschließung. Würdest du heute anders heiraten, als du damals geheiratet hast, mit der großen Anzahl an Hochzeiten, bei denen du schon warst und die du mitbekommen hast und mitgestaltet hast?
Nee. Also das kann ich ganz ehrlich sagen, dass ich im Nachhinein das immer wieder so machen würde. Ich würde immer wieder die Traurednerin nehmen, die wir ausgewählt haben, und ich würde auch immer wieder in dem Rahmen heiraten, in dem wir geheiratet haben, weil das immer noch einer der schönsten Tage ist, an die wir uns sehr, sehr gerne zurückerinnern.
Eine ganz praktische Frage, wo du gerade sagtest, ne, du würdest die gleiche Traurednerin wieder wählen. Mhm. Wie sucht man sich die aus? Ist es ein reines Googeln, gibt es ein Portal für TraurednerInnen? Läuft es über Kontakte? Also wie suche ich und wie wirst du gefunden?
Also es ist ein Sammelsurium aus allem, was du gerade genannt hast. Also es gibt feste Portale, auf denen man nach Dienstleistungen suchen kann. Da kann man natürlich filtern nach Preis, nach Umkreis etc. Es gibt von fast allen Traurednern und Traurednerinnen Homepages, die natürlich eine Rolle spielen. Social Media bekommt immer mehr Bedeutung, zu meinem Leidwesen. Aber Social Media ist da einfach ganz, ganz groß. Und natürlich geht auch ganz viel über Kontakte und über Mund-zu-Mund-Propaganda. Oder man lernt auf Hochzeit von Freunden Redner, Rednerinnen kennen, die man spannend findet, wo man das Gefühl hat, oh ja, das könnte eigentlich auch eine Rednerin für uns sein. Und dann wird man darüber angefragt. Also das ist ganz unterschiedlich.
Und wie lange bist du bei den Hochzeiten dann dabei? Also gehst du immer, wenn dein Part vorbei ist? Oder gab es auch schon Hochzeiten, wo dann auch das Paar gesagt hat, auch bleib doch ruhig den ganzen Tag und Abend noch mit dabei?
Ja, bei der Hochzeit von Freunden von uns, ja. Da natürlich. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich nach meinem Part auch die Veranstaltung verlasse. Also dann lasse ich das Brautpaar auch mit den eigenen Gästen feiern und anstoßen. Ich gratuliere dann meistens noch, trinke vielleicht einen alkoholfreien Sekt mit. Danach bin ich aber dann auch raus.
Ja. Und langfristig hast du, also klar zu Freunden auf jeden Fall ja noch Kontakt, aber bekommst du noch mit, wie die Paare sich so weiterentwickeln? Also es ist wahrscheinlich auch gerade über eine längere Zeit auch mal ganz interessant zu wissen, was ist eigentlich aus den Paaren, die ich beigetraut habe, geworden.
Ja.
Gibt es dann noch Kontakte?
Es gibt Kontakte, natürlich nicht zu jedem Paar. Man merkt natürlich dann auch einfach im Laufe der Zeit, wo war es vielleicht eine sehr tiefgehende Chemie, die da einfach gestimmt hat und wo war es auch dann einfach nur mein Auftrag, den ich erfüllt habe, mit Herzblut, aber halt ein Auftrag. Und ja, es gibt zum Teil noch Kontakte und sogar noch Kontakte, woraus sich im Anschluss einfach Freundschaften entwickelt haben, weil man natürlich relativ lange Zeit miteinander verbringt, viel miteinander spricht und ja, man auch im Nachhinein noch Kontakt hält.
Hast du schon mal Kolleginnen oder Kollegen getraut, mit denen du nicht eh schon freundschaftlich verbunden bist?
Nee, tatsächlich nicht. Wäre aber mal spannend.
Ja, ne?
Ja, total.
Also gerne melden. Was aus deiner Tätigkeit nimmst du mit in deinen beruflichen Alltag?
Die Struktur, die ich haben muss, um Hochzeiten stattfinden zu lassen. Also vorab war ich nicht ganz so strukturiert. Mittlerweile muss ich natürlich auch viele, also zum Teil wirklich 2 Jahre im Voraus planen und schauen, ob ich die Hochzeiten ja schaffe oder nicht. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ein größeres Selbstbewusstsein, glaube ich, wenn es darum geht, vor einer großen Gruppe oder sowas zu sprechen. Und das Gefühl, dass ich Sachen auf jeden Fall schaffen kann. Also, dass man einfach manchmal über seinen Schatten springen muss, um hinterher auch was daraus zu ziehen und daran zu wachsen.
Gibt es, das war eigentlich schon ein wundervoller Abschlusssatz zu dem Thema. Gibt es noch irgendwas in dem Kontext, was dir wichtig wäre zu erwähnen?
Dass alle Menschen bei der Wahl ihrer Trauredner und Traurednerinnen auf ihr Bauchgefühl hören. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man machen kann. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt.
Ich hätte noch eine Frage. Ich habe das bei mir in der Familie jetzt öfter auch mitbekommen, dass es freie Taufen gab, also so Willkommensfeiern für Nachwuchs in der Familie. Könntest du das auch? Könntest du es auch vorstellen? Sagst du, nee, also es ist schon was anderes, ob man jetzt ein Neugeborenes in der Welt willkommen heißt oder eben eine Hochzeitsrede? Wie sieht das bei dir aus?
Ich finde, das sind 2 komplett verschiedene Sachen. Ich glaube, das ist auch in der Struktur natürlich was ganz anderes. Ich könnte mir das vorstellen, habe es aber bis jetzt noch nie gemacht. Ich finde es aber sehr besonders. Und letztendlich geht es ja auch bei freien Taufen darum, Geschichten zu hören, Menschen kennenzulernen und ja mit der Rede oder mit der Zeremonie den weiteren Weg so ein bisschen zu ebnen. Und dementsprechend kann ich mir das total gut vorstellen, aber habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, ist jetzt auch nicht in der konkreten Planung.
Ja. Ja. Dabei fällt mir gerade noch ein, bei diesen freien Taufen hat sich auch immer die Rednerin mit darum gekümmert, nochmal so eine kleine Aktion zu machen. Irgendwie so Wünsche, die man ausschreibt für das Kind, die es dann irgendwann, wenn es 18 ist, mal lesen darf oder so, ja, an so Schmetterlingen. Und das wurde dann auf so ein Bild aufgeklebt, in so einen schönen Rahmen gerahmt. Sowas gibt es ja auch bei Hochzeiten, dass man nochmal so besondere Elemente mit dabei hat. Denkst du dir die immer individuell pro Paar aus? Kommen die teilweise mit Wünschen auf dich zu? Gibt es das immer oder ist das auch manchmal, ich sage mal in Anführungszeichen, nur die Rede und keine Zusatzleistungen?
Doch, die Zusatzleistungen, die gibt es immer. Genau, also Hochzeitsrituale gehören fast bei jeder Trauung dazu, wenn die Paare das wünschen. Also es muss natürlich nicht, viele Paare sagen auch, oh, nee, das ist irgendwie Schnickschnack, den brauchen wir nicht. Dann ist das auch in Ordnung. Es gibt feste Hochzeitsrituale, das kennen wahrscheinlich alle, sowas wie eine Hochzeitskerze anzünden, ist sehr kirchlich angehaucht, so Sand ineinander kippen etc. Ich sage immer, lacht schon, ich finde es tatsächlich grundsätzlich ganz, ganz nett, aber ich finde halt schon auch, dass sich die Paare mit dem Ritual identifizieren müssen. Also wenn man jetzt nicht bei jedem Urlaub einen Pfund Sand irgendwie immer mitgehen lässt und sich hinterher ins Regal stellt, finde ich so ein Sandritual, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und wenn man hinterher sagt, man braucht die Vase mit dem bunten Sand nicht unbedingt im Wohnzimmerregal, dann rate ich davon ehrlicherweise immer ab. Also ja, ich finde, es muss zum Paar passen. Ich mache zum Beispiel gerne sowas wie eine Erinnerungskiste, wo man für jeden Meilenstein der Beziehung Gegenstände oder Symbole benennt. Ich darauf kurz eingehe in der Zeremonie und diese Gegenstände dann in eine Kiste wandern. Und man dann auch die Hochzeitsgäste einbinden kann. Also, dass es zum Beispiel Zeitgeschenke gibt, wie wir laden euch nächstes Jahr zum Grillen ein oder so. Oder auch nochmal Erinnerungsstücke von den Hochzeitsgästen. Das alles wird dann in die Kiste reingelegt mit einem Hochzeitswein, einer Tageszeitung vielleicht von dem Tag selber. Und dann wird die verschlossen und am ersten Hochzeitstag bekommen die Paare das erst zurück. So ein bisschen als Sammelsurium der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sowas finde ich schön, wenn es sehr persönlich ist. Oder, keine Ahnung, viele Paare haben sich zum Beispiel jetzt zuletzt immer einen lockeren Abschluss gewünscht. Dann haben wir einen Cocktail gemixt und mit einem Shot am Ende der Zeremonie alle zusammen angestoßen. So Sachen finde ich dann schon mal ganz cool. Und natürlich können Paare sich was ganz Eigenes ausdenken. Also wenn es ein gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Leidenschaft gibt, dann kann man daraus immer was basteln, was sehr persönlich ist. Aber das ist halt für mich immer der Knackpunkt. Es muss halt zum Paar passen und die Paare müssen sich damit identifizieren. Und das ist so der... Ja, die Quintessenz, glaube ich.
Darf ich eine ganz unromantische Frage
stellen? Ja, gerne.
ChatGPT hilft ja mit allem. Der kann wunderbar Texte schreiben, der hat wunderbare Ideen für Aktionen. Ja. Bist du manchmal versucht, ihn um Rat zu bitten? Oder ist es wirklich rein dein Gefühl, dein Verstand, der dich da leitet, diese Dinge auszuarbeiten?
Mein Gefühl und mein Verstand. Also ChatGPT ist bestimmt toll. Also wenn man vielleicht auch auf die Trauerrednerin verzichten möchte, ist das bestimmt eine gute Variante. Also
das ist eine Audiofunktion.
Genau, also. Audiofunktion auch. Also sehr auch kein romantisch. Problem. Genau, aber da würde ich mich persönlich einfach nicht mit identifizieren. Ich hätte immer das Gefühl, ich habe geschummelt, glaube ich. Ja. Das könnte ich nicht. Und ich glaube auch, dass es dann immer zu Textbausteinen kommt. Und die würde ich persönlich immer in meinen Reden vermeiden wollen.
Ja.
Wie lange machst du das jetzt schon, Marga?
Seit 2020 mache ich das.
Okay, also seit 5 Jahren.
Mhm, genau.
Und als du gerade so von den unterschiedlichen Ritualen erzähltest, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, deshalb super Frage. Siehst du da Trends und bei anderen Hochzeitsthemen?
Ja, also bei den Ritualen tatsächlich nicht. Das ist immer komplett individuell und unterschiedlich. Grundsätzlich Hochzeitstrends sehe ich schon. Ich nehme schon wahr, dass es von Jahr zu Jahr größer wird. Also das muss man einfach sagen, also der Hochzeitsboom, der wächst, ist natürlich auch ein Riesengeschäft. Die Locations werden immer krasser und teurer, das muss man auch sagen. Alles rund um den ganzen Hochzeitsmarkt und ich finde, Social Media tut so sein Übriges. Also ich finde es immer sehr schade, wenn man das Gefühl hat, dass Paare für Social Media heiraten. Aber das ist schon so ein Trend und da würde ich mir so ein kleines Umdenken wünschen, muss man sagen. Also ich fände es schön, wenn die Paare einfach wirklich mehr darauf schauen, was sie selber gerne möchten und was ihnen wichtig ist, ohne das Ganze zu vergleichen.
Ja, das heißt, wenn ich die ganze Zeit in meinem Kopf visualisiert habe, wie du in einem minimalistischen Setting in einem kleinen Kreis Paare begleitest,
ja, das ist
das nicht mehr deine Realität.
Nee, das ist sehr selten. Also ich finde es total schön, gibt es auch noch, aber deutlich seltener, genau.
Okay. Sollen wir dann zu unserem Gans- oder Biber-Spiel kommen?
Wenn Marga Lust hat zu spielen. Kennst du das Spiel schon?
Ich kenne das Spiel. Ich habe große Angst davor, aber wir schauen mal, was kommt.
Nein, es ist ganz, ganz angenehm. Ich nenne dir immer zwei Begriffe, entweder das eine oder das andere. Mhm. Und du entscheidest ganz schnell aus dem Bauch heraus, entscheidest du dich für einen der beiden Begriffe, musst das nicht begründen. Wichtig ist, dass es möglichst spontan und schnell kommt.
Alles klar.
Und dann würde ich sagen, starten wir ganz klassisch mit Gans oder Biber.
Gans.
Wildblumenwiese oder Kunst am Bau?
Wildblumenwiese.
Schnitzeltag oder Veggie Day?
Veggie Day.
Buchclub oder Sportgemeinschaft?
Sportgemeinschaft.
Anruf oder E-Mail?
E-Mail.
Dienstreise oder Videokonferenz?
Videokonferenz.
Laptop oder Bullet Journal?
Laptop.
Deko oder Minimalismus?
Minimalismus.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Improvisation oder alles nach Plan?
Ich glaube, alles nach Plan.
Humor oder Pathos?
Humor.
Rauschendes Fest oder kleinster Kreis?
Kleinster Kreis.
Bund fürs Leben oder Lebensabschnittsgefährte?
Lebensabschnittsgefährte.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Achtsamkeit.
Am Puls der Zeit oder Digital Detox?
Am Puls der Zeit.
Kaffeepause oder Kräutertee?
Kaffeepause.
Schokolade oder Chips?
Chips.
Meer oder Berge?
Meer.
Pferd oder Rennrad?
Oh, schwer. Beides. Wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich Pferd.
Okay, sonst mit dem Rennrad zum Pferd.
Ja, genau, das ist auch eine Idee.
Dress up oder come as you are?
Dress up.
Fast Fashion oder Secondhand?
Secondhand.
Beratungsgespräch oder Konzeptarbeit?
Beratungsgespräch. Ganz
Team.
Klar.
Teamfrühstück oder Feierabendbier?
Teamfrühstück.
Wissen oder Können?
Können.
Ordnungsliebe oder kreatives Chaos?
Kreatives Chaos.
Bauch oder Kopf?
Bauch.
Teilen oder Haben?
Teilen.
Erfolg oder Glück?
Glück.
Okay, und ein Podcast, den du uns empfehlen möchtest?
Oh, schwer. Ich würde sagen, Begegnungen im Zentrum.
Auf jeden Fall.
Ja, wunderbar.
Auf jeden Fall.
Dankeschön dafür.
Gerne.
Und eine abschließende Frage. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Nein sagen. Das ist, glaube ich, ein stetiger Prozess bei mir.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Fühl ich.
Wichtiges Thema.
Danke dir.
Danke euch.
Ehe wir zum Ende kommen, gibt es etwas, das noch unerwähnt geblieben ist oder was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Nee. Ehrlicherweise nein. Ich glaube nicht.
Dann ganz, ganz lieben Dank für das schöne, offene Gespräch, Marga.
Danke euch für die Einladung.
Danke, dass du da warst.
Danke.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über jeden und jede, die den Podcast hören. Bleiben Sie neugierig, empfehlen Sie uns gerne weiter und lassen Sie uns Ihr Feedback da. Und noch als kleine Ergänzung, wir warten ja immer noch darauf, dass uns jemand eine Gästin oder einen Gast empfiehlt. Ja. So machen Sie das auch bitte sehr, sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.